Jesus, vielen Dank, dass wir hier sein können heute Morgen. Vielen Dank, dass du uns einfach die Möglichkeit gibst, die Gelegenheit, in diesen Zeiten zusammenzukommen, auf dein Wort hören, zusammen zu jubeln, dich anzubeten. Du bist groß, du bist gut. Und ich danke dir, dass du uns jetzt zurüstest, auch für die kommenden Tage, die kommende Woche. Bitte ich, dass du jedem Einzelnen das mitgibst, was du heute für ihn bereit hast. Denn wir sind nicht umsonst hier, sondern weil du möchtest, dass wir hier sind und auf dein Wort zu hören und dich zu hören. Sprich zu unseren Herzen. Ich danke dir. Amen. Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Heute ein spannendes Thema. Lebst du noch oder stirbst du schon? Ja, mal abgesehen davon, dass das an einen uralten IKEA-Werbespruch angelehnt ist. Ja, manche sagen, oh, schon wieder. Ja. Oder dass Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hat, wenn der Herr jemand ruft, lädt er ihn einzukommen und zu sterben. Fragen sich manche vielleicht doch, wie um alles in der Welt ist er auf dieses Thema gekommen? Naja, ich will es euch sagen. Wer mich näher kennt, der weiß, dass ich gerne Bibelverse auswendig lerne. Ich tue mich nicht leicht damit. Manche sagen, ja, das muss ja leicht von der Lippe gehen, aber wenn ich nicht so alle 1 bis 2 Wochen alle meine Bibelverse wiederhole, dann sind sie weg. Also wenn manche sagen, ja, ich kann mir keine Bibelverse merken, muss ich sagen, ja, dann bleib halt dran. Ich mache das schon Jahrzehnte, sonst wären sie alle wieder fort. Ja, also das Gute aber daran ist, ein bisschen Werbung machen vielleicht dafür, wenn man sich mit Gottes Wort beschäftigt, auch durch das Auswendiglernen, dann wird die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist vertieft, denn er ist ja das Wort, ja, wie Jesus das Wort ist. Es vertieft sich, wenn es im Kopf, durch den Kopf geht und runter dann ins Herz sinkt. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und so in etwa ist es mir auch mit der heutigen Predigt gegangen. Es ist einfach ein Anliegen, von dem ich den Eindruck hatte, dass es mir der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat. Na ja gut, wie legt der Heilige Geist einem was aufs Herz? Als ich nach einem Thema für die Predigt gesucht habe, ist mir immer wieder diese Bibelstelle von Johannes 12, Vers 24 durch den Kopf gegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist ja so, wenn Jesus das sagt, dann sagt er, jetzt passt mal ganz besonders auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Nun könnte man sagen, ja, okay, Jesus spricht hier in den Alltag der Leute, das waren hauptsächlich so Schafzüchter und so, also nimmt er natürlich ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Könnte man sagen, wäre da nicht der Vers 25, der direkt am Anschluss daran kommt, und dort sagt Jesus, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erlangen zum ewigen Leben. Also wenn wir das Umfeld anschauen von Johannes 12, 24, dann wird klar, hier ist das Beispiel aus der Landwirtschaft nur ein Träger der Botschaft. Eigentlich geht es ohne Zweifel um unser geistliches Leben als Nachfolger Jesu. Und Bibelleser unter uns, die wissen das, dass es noch einige andere Stellen gibt in der Heiligen Schrift, wo wir aufgefordert werden, dass wir unser Leben hergeben sollen. Oder wo wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Oder dass wir uns selbst verleugnen sollen, um als Nachfolger Jesu voll und ganz im Dienst für unseren Herrn Jesus stehen zu können. Und damit stand ich in meinen Überlegungen vor der Frage, warum eigentlich werden wir als Nachfolger Jesu im Neuen Testament der Bibel immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auf so radikale Weise leben sollen? Handeln sollen? Oder stellt sich vielleicht diese Frage für euch gar nicht? Manche Nachfolger Jesu sehen das ja völlig anders. Sie sagen, ja, okay, du musst nur deinen geistlichen Stand einnehmen und dann wird schon alles gut werden. Einmal für Jesus entscheiden, dich zur Gemeinde halten, dann läuft's im Leben. Wenn du nur Jesus hast, verändert sich alles bei dir. Musst nur Jesus haben. Okay. Wenn das wirklich wahr ist, habe ich mich gefragt, warum klappt das in meinem Leben eigentlich nicht? Bei euch klappt es vielleicht, aber bei mir, ich weiß auch nicht. Und warum finden wir dann eben in der ganzen Bibel immer wieder diese Aufforderungen? Und die zweite Frage, die sich mir im Zusammenhang mit Johannes 12 stellt, wie kann ich dann diese Aufforderung in mein Leben integrieren? Also was kann oder muss ich vielleicht sogar tun, um mein Leben verlieren zu können, damit ich es zum ewigen Leben wieder erhalten kann? Darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Um die Fragen, warum sollen wir unser Leben eigentlich verlieren? Und wie können wir diese Vorgabe der Heiligen Schrift in unser tägliches Leben integrieren? Bei der Frage nach dem Warum kam mir ein Bibeltext aus der Bibel in Sinn, und der steht in der sogenannten Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Bevor ich zu diesem Text komme, lasst mich noch ein paar Worte zur Bergpredigt verlieren, damit wir die Dinge hinterher richtig einordnen können. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der wir so, ja, den Glauben an Christus, sage ich mal, praktisch mit der Muttermilch aufgesogen haben. War in der Mutter drin, wir haben es rausgesaugt als Kinder. Also sind wir ganz früh schon in unserem Leben mit den Werten christlichen Lebens konfrontiert worden, gelehrt worden. Bei uns fand auch die Kinderstunde im Haus statt sogar. Wir wohnten ja in so einem kleinen Dorf, Wohnzimmer. Alle Kinder, die kommen wollten, konnten zu uns kommen und wir hatten dann Kinderstunde zusammen. Ja, also die Werte christlichen Lebens, da wurden wir geprägt. Zumindest so, wie es unsere Eltern verstanden hatten. Und dazu gehörte unter anderem auch ein ganz bestimmtes Verständnis von dieser Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Dort finden wir sie und auszugsweise an anderen Stellen in Markus, Lukas und Johannes. Und als Kinder wurden wir jetzt so gelehrt, dass in mir irgendwie der Eindruck entstand, die Bergpredigt, das sind, glaube ich, die 10 Gebote des Neuen Bundes. Die würden dann natürlich auch für alle Menschen gelten. In meinem Umfeld, da wurden die Worte aus der Bergpredigt auf alle möglichen Situationen menschlichen Lebens angewandt. Egal, ob es sich um das Leben eines Nachfolgers Jesu handelt oder um einen, der mit dem Glauben an Jesus noch gar nichts am Hut hatte. Die Bergpredigt war das Werkzeug, um jedem anderen Menschen zu sagen, wo er in seinem Leben noch Luft nach oben hatte. Ist doch nützlich, nicht? In dem Sinn war es also nicht nur Botschaft, sondern sie war auch Regelwerk Gottes für alle Menschen. Und das liegt vermutlich daran, dass wir Worte finden, die diesen Abschnitt der Bergpredigt abschließen in Kapitel 7. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, schreibt Matthäus, wobei er gar nicht klar umrissen hat, was diese Rede, von der er da gerade spricht, eigentlich ist. Das sind jetzt die letzten 3 Verse, die letzten 5, 10, ein Kapitel, 2 Kapitel, schreibt er nicht. Aber er schreibt, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das galt generell. Nun muss man wissen, dass nicht nur die Menschen unserer Zeit neugierig sind, sondern dass das auch damals schon der Fall war. Und in Bezug auf Jesus sowieso, also wenn wir bedenken, dass Matthäus ja in seinem Evangelium schreibt, dass er vor seinen Lehreinheiten in ganz Galiläa unterwegs war, hat dort gelehrt, das Evangelium vom Reich Gottes. Aber er hat eben auch Kranke geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat Gelähmten wieder auf die Beine geholfen. Natürlich sind ihm deshalb die Menschen auf Schritt und Tritt auch auf den Fersen gewesen. Klar. Und sie haben ihm auch gerne zugehört. Also die Lehren von Jesus, das waren keine geheime Botschaften. Sie waren allen Menschen zugänglich, die sie hören wollten. Auf der anderen Seite waren sich schon die Gelehrten der alten Kirche einig, also die Glaubensväter, sagt man, oder die Kirchenväter, die Theologen, die Lehren der Predigt auf dem Berg, Matthäus 5 bis 7, sagen sie fast durchweg alle, die können eigentlich nicht allen Menschen gegolten haben. Aber sie galten eben auch nicht nur den 12 Jüngern. Jesus hatte ja viel mehr Jünger als diese 12. Wir sehen diese Ansicht bestätigt, wenn wir zu Beginn der Bergpredigt lesen, Matthäus 5, 1 bis 2. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und in Lukas 6, 20 können wir lesen, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach. Also Jesus hat das Volk gesehen. Aber dann ist er nicht auf sie zugegangen, sondern er ist von ihnen weggegangen auf einen Berg. Und dann wird nicht berichtet, dass jetzt das Volk sich um Jesus rum versammelte, so wie dieses alte Bild, das wir so vielleicht haben, sondern dass seine Jünger zu ihm gekommen sind. Und diese hat er dann alles gelehrt, was wir Matthäus 5, 7 nachlesen können. Wegen diesem Bestand oder dem Umstand betone ich im Zusammenhang mit der Bergpredigt immer wieder, die Bergpredigt ist keine allgemeine Lehre, die von allen Menschen umgesetzt werden kann. Sondern sie ist eine Jüngerrede, die ist in erster Linie für die Ohren der Jünger Jesu gedacht. Und das macht meines Erachtens auch Sinn, wenn wir den Inhalt dieser Lehren anschauen, die wir da zu lesen bekommen. Da geht es um Salz und Licht. Um das zu sein, brauche ich schon den Geist Gottes, um das sein zu können. Es geht um die Jesusstellung zum Gesetz und die damit einhergehende Verstärkung der 10 Gebote. Es geht um Themen wie Spenden, Gebet, Fasten, Geld, Besitz, Richten und so weiter und Gehorsam gegenüber Gott. Alles Themen, die nur für die Menschen hilfreich und wichtig sind, die mit Jesus wirklich ernsthaft nachfolgen wollen. Für alle anderen Menschen sind das spannende Themen, keine Frage. Und das Volk, das sich um Jesus versammelt hatte, immer wieder an allen möglichen Stellen, die waren auch entsetzt über seine Lehre. Aber Menschen, die Jesus nicht an ihrer Seite haben, die nicht mit ihm zusammen, die den Geist nicht in sich haben, die können damit nicht viel anfangen. Das hat uns zum Beispiel auch der Apostel Paulus gesagt in 1. Korinther 2, 14 und 15. Da sagt er, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Warum betone ich das so? Weil ich denke, dass sich dies auf unser Verständnis der Bibeltexte auswirken wird, mit denen wir in diesen Lehreinheiten konfrontiert werden. Ich sagte vorhin, dass mir bei dieser Frage, warum wir unser Leben verlieren sollen, ein Text aus der Bergpredigt in den Sinn kam. Und dieser Text, der befindet sich in Matthäus 7, 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, heißt es dort. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Bild kennt. Es ist ein Bild, das auf der Basis eines Buches entstanden ist von John Bunyan. Das heißt, die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit. Und darauf sieht man zwei Wege, auf denen ein Mensch gehen kann. Entweder er geht auf dem breiten Weg, der ist auf dieser Seite hier, sieht man auch. Ziemlich. Das ist der Weg, auf dem alles möglich ist. Also Geldhandel, Sex, Drogen, Partys, was auch immer. Alles Mögliche ist da. Ein Weg, der den Menschen geradewegs in die Verdammnis führt, wenn er sich nicht anders entscheidet. Die andere Entscheidung ist dann der Weg durch die enge Pforte, hinter dem sich dann der schmale Weg, das ist auf der rechten Seite des Bildes, befindet. Und der mündet in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. So weit, so gut. Als allgemeine Beschreibung menschlichen Lebens ist er völlig richtig. Auch in vielen anderen Texten der Bibel wird deutlich, der normale Weg eines Menschen ohne Gott wird nach seinem Tod ausnahmslos in der Hölle enden. Das Schicksal kann nur abgewendet werden, wenn er sich zu seinen Lebzeiten für ein kompromissloses Leben mit Jesus entscheidet. Das gilt ausnahmslos für jeden Menschen. Also die Frage ist nicht, ob die Aussage dieses Bildes stimmt oder nicht. Aus geistlicher Sicht völlig richtig. Die Frage, die sie für mich gestellt hat, hat Jesus mit den Sätzen aus Matthäus 7, 13 und 14 genau das sagen wollen, was wir als Kinder gelehrt und als Erwachsene gelebt haben. Und da kommt eben dann diese Frage ins Spiel, wer ist eigentlich die Zielgruppe der Bergpredigt? Gilt sie allen Menschen, dann stimmt das, was John Bunyan geschrieben hat in seinem Buch über die Auslegung dieses Textes. Aber ist es eine Rede an die Jünger, dann muss es anders ausgelegt werden. Wenn man zum Beispiel eine Synopse anschaut, ich weiß nicht, wer von euch weiß, was das ist ein Buch, wenn man das aufschlägt, dann hat man auf der linken Seite meistens das Matthäusevangelium in einer Spalte. Schön Text an Text an Text, das sind keine Lücken. Durch dieses ganze Buch durch, immer auf der linken Seite ist der Text. Und auf der anderen sind die Spalten für Markus, Lukas und Johannes. Das heißt, in diesem Buch sieht man, wo der gleiche Text bei Markus, Lukas und Johannes ist, in welchen Stellen, wo er im Matthäusevangelium ist. Das ist eine Synopse, also ein ganz spannendes Buch, wenn man sagt, okay, ich will mal gucken, wo sind denn eigentlich die anderen Texte, die im Matthäusevangelium sind, bei den anderen Evangelisten. Und wenn man jetzt in dieser Synopse nachschaut, bei Markus, Lukas und Johannes, wo sind denn die Texte aus der Bergpredigt, die in Matthäus so zusammengefasst sind, dann findet man einige dieser Stellen auch, aber an völlig anderen Stellen und völlig außerhalb von irgendeiner Predigt. Mal hier, mal das, mal da, mal dort, mal dort, mal dort, mal dort, mal dort. Das fand ich ziemlich spannend. Die meisten Ausleger der Bibel sind sich deshalb einig, dass das den Schluss zulässt, dass der Autor des Matthäusevangeliums, also Matthäus, dass der ganz verschiedene Lehren Jesu einfach in einem Abschnitt zusammengefasst hat. Was wir heute als Kapitel 5 bis 7 sehen. Wenn man bedenkt, das Evangelium nach Matthäus wurde so um 50 nach Christus verfasst. Matthäus ist also als Jünger nicht dauernd neben Jesus her gelaufen mit einem Block und hat notiert, was er aufgeschrieben hat. Hat er nicht gemacht. Es wurde nachträglich zusammengefasst. Und auch nicht unbedingt chronologisch. Er hat zusammengefasst, wie ich es auch machen würde. Erinnere mich, die Lehre von Jesu schreibe ich, dann schreibe ich die nächste, dann schreibe ich die nächste. Papyrus war auch teuer, man hat einfach alles zusammengeschrieben. Das ist aber auch gar kein Problem. Das macht den Text nicht unheiliger und nicht falscher oder irgendwas. Es sind immer noch Worte Jesu. Keine Frage. Es zeigt nur, dass es die Bergpredigt als solches am Stück vielleicht gar nie gegeben hat. Die Worte und Lehren Jesu an Nachfolger Jesu aber auf jeden Fall. Wir nehmen also nichts aus der Bibel heraus. Wir ordnen es nur völlig neu ein. Und dazu kommt, dass es die Kapitel und die Überschriften der Bibel, dass es die ursprünglich gar nicht gab, die kamen später erst hinzu. Die Bibel wurde erst im 13. Jahrhundert in Kapitel eingeteilt. Wenn man sich überlegt, 50 nach Christus wurde das Matthäus-Evangelium geschrieben. Schön, ein Text nach dem anderen. Und im 13. Jahrhundert hat dann einer angefangen und daraus Kapitel gemacht. In der lateinischen Übersetzung hat man das gemacht, in der Vulgata. Und die Verseinteilung, wie wir sie heute haben, die kam erst im 16. Jahrhundert dazu. Was wir also heute als Überschriften, Kapitel und Verseinteilungen haben, das gab es im Urtext so nicht. Zum Beispiel, wenn man den Epheserbrief liest, im Urtext, das ein Kapitel, ich weiß nicht, ob das zweite oder das dritte Kapitel ist, was wir als ein Kapitel haben, ist bei Paulus ein einziger Satz. Das finde ich schon spannend. Aber es ist natürlich hilfreich, dass wir das irgendwie in Kapitel und Verse eingeteilt haben. Ja, also ein Satz, ein ganzes Kapitel, da weißt du am Ende nicht mehr, was er am Anfang gesagt hat. Aber Petrus schreibt da später, naja, die Sätze von Paulus sind nicht so einfach. Also er ist lieb gewesen zu Paulus, aber es war schon ein bisschen komplex, was er da geschrieben hat. Also das gab es so nicht. Im griechischen Urtext finden wir keine Überschrift, wo es heißt dann, jetzt kommen wir an einen bestimmten Abschnitt und dann bei Matthäus 5, dann steht da im Urtext die Bergpredigt. Nein, das gibt's nicht. Das ist eine Hinzufügung der Übersetzer der Bibel und das ist in Ordnung. Kann ja auch eine Hilfe sein. Also wenn ich mir überlege, bei meinem Bibelvers auswendig lernen, ich hätte keine Kapitel und Verse. Würde mich schon ein bisschen schwer tun. Also das heißt, wir müssen immer wieder prüfen, ob eine Überschrift auch den Inhalt des Textes trifft. In der griechischen Urtext findet sich diese Überschrift nicht. Das heißt, bei der sogenannten Bergpredigt trifft die Überschrift vermutlich den Inhalt des Textes so nicht, weil es diese Predigt vielleicht in dieser Weise nicht so gegeben hat. Könnt ihr selber entscheiden für euch. Ich gebe es euch mal mit. Das heißt aber nicht, dass Jesus diese Worte aus Matthäus 5 bis 7 nicht gelehrt hätte. Nein, nein, Jesus hat sie gelehrt. Nur halt vermutlich nicht in Form einer Predigt, sondern in ganz vielen Lehreinheiten, wenn er so unterwegs war mit seinen Jüngern. Im Lauf seines Dienstes. Ich finde diese Einordnung schon sehr wichtig, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen neu ist. Denn mit dieser Einordnung wird deutlich, dass es bei den Sätzen vom schmalen und breiten Weg um das Leben und Ende eines Nachfolgers Jesu geht. Ich sag mal, das mögliche Ende um eines Nachfolgers. Und nicht wie bisher bei vielen Christen angenommen, es geht um das Ende des Nachfolgers gegenüber dem des gottlosen Menschen. Dass das nicht nur eine fixe Idee ist, wo sich manche vielleicht jetzt so langsam aber sicher fragen, Hans-Werner, was hast du heute im Kaffee gehabt? Das ist keine fixe Idee und das zeigt sich, wenn man, wir gehen in der Bibel weiter, wenn man die folgenden Verse liest, die da gleich darauf folgen. Da schreibt Matthäus, seht euch vor, beziehungsweise Jesus sagt es, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Hier zeigt Jesus, dass wir unsere Sinne beieinander haben sollen, um nicht von den eigenen Leuten in die Irre geführt zu werden. Und so auch heute. Ihr müsst schon prüfen, was ich euch heute sage. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Nicht sagen, naja, wenn es der Hans-Werner sagt, dann passt das schon. Oder eben andersrum vielleicht. Gleich abwehren und sagen, boah, nee, das passt nicht in das, was ich bisher habe, das lehne ich sofort ab. Nein. Prüfen heißt, ergebnisoffen auf eine Sache schauen und dann entscheiden am Ende, nachdem man geprüft hat, ob es für einen richtig oder falsch ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Prüft also. Bei meiner letzten Predigt habe ich gesagt, wir können die Agape-Liebe Gottes nur verstehen, wenn wir beurteilen und unterscheiden können. Das müssen wir lernen. Wie der Hebräerbriefschreiber sagt, wir müssen geschulte Sinne haben und wir müssen sie auch schulen, indem wir Dinge lesen, indem wir so einen Text genauer uns anschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden hier von Jesus aufgefordert, wachsam zu sein, um nicht getäuscht zu werden. Damit es uns am Ende nicht so geht, wie es den Menschen ergangen ist, von denen Jesus weiterspricht. Der Text geht noch weiter. Er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Reich Gottes kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also diese Menschen haben in Jesu Namen gewirkt. Und sie hatten dabei sogar Erfolg. Sie haben prophetische Worte weitergegeben, die auch eingetroffen sind. Du wurdest früher nicht als Prophet anerkannt, wenn deine Worte auch nicht irgendwann mal eingetroffen sind. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Menschen sind hinterher frei geworden. Das hat man gemerkt, gesehen. Sie haben kranke Menschen geheilt. Naja, wenn man das nicht sieht und merkt. Viele Wunder haben sie getan. Zeichen haben sie getan. Also man konnte eigentlich nur feststellen, oh Mensch, das müssen alles wahre Nachfolger Jesu sein. Klar. Pustekuchen. Jesus sagt ihnen, ich habe euch noch nie gekannt. Und hier steht im Urtext dieses interessante Wörtchen ginosko. Für erkennen. Ein Wort, das ein persönliches, ja fast schon intimes Kennen zum Ausdruck bringt. Also das Problem war nicht, dass die Menschen nicht vielleicht fromm genug gewesen wären, überhaupt nicht, sondern sie hatten keine intime Beziehung mit Jesus, keine Herzensbeziehung zu Jesus. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Matthäus erwähnt das in Kapitel 25 in seinen Endzeitreden. Dort geht es um genau das gleiche Thema und für 5 Frauen ändert es tragisch. Sie werden vor der Türe stehen gelassen. Und der Bräutigam in diesem Gleichnis sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Hier steht für kennen nicht dieses griechische Ginosko, sondern ein Wort, das so viel bedeutet wie kennen oder wissen oder anerkennen. Sie waren offiziell in der Gemeinde dabei, ihr Licht hat gebrannt, sie waren mit den anderen 5 Frauen zusammen, ganz offiziell alles. Aber der Bräutigam hat sie am Ende des Tages nicht als Nachfolger Jesu anerkannt. Wirklich tragisch. Und ich gebe euch noch ein drittes Beispiel. Nicht, dass jemand sagt, also in der Bibel steht doch, dass man auf 2er oder 3er Zeugen hin irgendwas auch sagen muss. Ich gebe euch noch ein drittes Beispiel. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht das Märchen von Hans Christian Andersen. Also es steht nicht in der Bibel. Des Kaisers neue Kleider, aber ich komme gleich noch drauf. Das handelt von 2 Betrügern und die behaupten, dass sie aus feiner Seide und purem Gold die schönsten Kleider weben können. Und dann arbeiten sie Tag und Nacht an diesen Kleidern, aber man kann einfach nichts erkennen. Man kann die Kleider nicht sehen. Und doch schaffen sie es, den Kaiser davon zu überzeugen, ey, das sind Kleider, die sind so toll. Hast halt noch keinen Blick dafür, ne? Am Ende des Tages zeigt der Kaiser sich seinem Volk in Unterwäsche. Ist es nur ein Märchen, dass man so denkt, man sei angezogen oder man ist nackt? In der Bibel können wir davon lesen in den Sendschreiben, in Offenbarung 2 und 3. Und dort schreibt Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Er wirft den Christen dort vor, ihr denkt, ihr seid reich, aber ihr seid arm. Ihr denkt, ihr werdet angezogen, aber ihr lauft in Unterwäsche in der Gegend rum. Ihr seid nackt. Ihr denkt, ihr könnt was sehen, aber ihr seid blind. Und dann sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und ich ergänze, wer die Tür zulässt, der bleibt außen vor. Und nochmal, diese 3 Beispiele richten sich alle an Nachfolger Jesu. Ich denke, dass Jesus uns heute sagen möchte, lasst euch nicht in die Irre führen. Lasst euch nicht von denjenigen einlullen, die euch sagen, oh, es reicht, wenn du zur Gemeinde gehörst, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst. Gott wird das schon alles machen. Diese 3 eben angesprochenen Beispiele und noch manch andere sprechen eine andere Sprache. Lest mal unter diesem Aspekt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Vielleicht gibt es da was ganz Neues. Das soll uns jetzt keine Angst machen, man könnte so nebenbei sein Heil verlieren. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir werden aufgerufen, wachsam zu sein. Zu prüfen, wo wir stehen. Nicht nur, wenn man so religiöse Strömungen ansieht. Die Nuancen zwischen dem Evangelium, zwischen der Botschaft Jesu und dem, was die anderen erzählen, es wird immer ähnlicher, immer feiner. Wir müssen prüfen, wir müssen urteilen, um bestehen zu können. In der Bibel zu forschen. Was erwartet Gott von uns? Was möchte er? Wie soll mein Leben aussehen? Und dieses Forschen, da gebe ich euch jetzt einfach 2 Beispiele noch mit. Wenn wir uns mit der 2. Frage beschäftigen, die ich mir zu Anfang zu Johannes 12,24 gestellt habe. Wie können wir dieses Sterben des Weizenkorns in unser Alltagsleben integrieren. 2 Bibelstellen habe ich dazu noch mitgebracht. Die sollen uns einfach eine Hilfe sein, unser Glaubensleben daran auszurichten. Und ich bin fest davon überzeugt, also wenn ihr diese Aussagen dieser beiden Bibelstellen euch zu Herzen nehmt, dann braucht ihr euch nicht zu sorgen, ob ihr eines Tages mal vor der Türe stehen müsst oder so. Auf keinen Fall. Den ersten Tipp finden wir in Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn diese Bibelstelle zitiert wird, dann weiß der Nachfolger Jesus sofort ganz sicher, wenn ich das möchte, was Jesus hier, mir hier verspricht, dann muss ich mich in der Gemeinde Jesu irgendwie engagieren. Oder im Reich Gottes mitarbeiten. Irgendwie so. Ne? Ja, das ist wichtig. Es ist wichtig, sich im Reich Gottes zum Beispiel in der Gemeinde einzubringen. Auch hier. Vielleicht auch im Kaffeedienst. Ne, Brigitte? Hm? Ja. Die Frage ist jetzt, wollte Jesus uns mit Matthäus 6,33 dazu auffordern, uns in der Gemeinde einzubringen? Wir prüfen ja. Und ich glaube nicht. Und diese meine Überzeugung, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern ich habe sie aus der Bibel geholt. Denn wo ist denn das Reich Gottes? Norbert hat vor 14 Tagen davon gesprochen. Natürlich ist es überall, wo Gemeinde gebaut wird. Keine Frage. Das Reich Gottes ist dort, wo wir in der Mission tätig sind. Jawohl. Das Reich Gottes ist dort, wo sich Menschen befinden, die in der Nachfolge Jesu sind. Überall, wo wir als Nachfolger Jesu sind, da ist Reich Gottes. Also wenn du nachher hier zur Tür rausgehst, gehst zwei Schritte vor das Haus, was ist da? Reich Gottes, weil du da bist. Wenn du in ein Haus, in ein Auto reinsitzt, dann ist das Auto Reich Gottes. Das ist super, ne? Passat als Reich Gottes, ne? Schon nicht schlecht, ja. Das ist für mich wichtig. Dort, wo ich als Nachfolger Jesu bin, da ist Reich Gottes. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude betrete, dann setze ich in Jesu Namen die Herrschaft, den Schutz und die Salbung des Reiches der Himmel frei an diesem Ort. Weil ich als Nachfolger Jesu, dort wo ich bin, ist Reich Gottes. Also ist der Lidl, wenn ich samstagmorgens reingehe, in dem Moment, wenn ich ihn betrete, heiliges Land. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Da kann man manches erleben. Also kann ich euch nur empfehlen, das einfach auch so zu machen. Wenn wir jetzt an einer anderen Stelle lesen, dann sagt uns Jesus aber auch, wo noch Reich Gottes ist. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch, sagt er in Lukas 17. Und ich glaube, dass das mit Matthäus 6, 33 zum Ausdruck gebracht wird. Wenn es bei diesem Trachte zuerst um das Reich Gottes in mir geht, dann geht es nämlich nicht zuerst um Arbeit im Reich Gottes oder um Arbeit in der Gemeinde, sondern um Beziehung. Dann geht es um meine Herzensbeziehung zu Jesus. Und die muss ausnahmslos, da lasse ich kein Links und kein Rechts zu, die muss oberste Priorität haben in meinem Leben als Nachfolger Jesu. Meine Beziehung zu Jesus muss. Und aus dieser Beziehung zu Jesus heraus folgt dann alles andere. Auch das Wissen darum, auf welche Weise ich mich im Reich Gottes einbringen muss. Das sagt mir der Heilige Geist dann. In der Beziehung zu Jesus wird es so sein. Erst wenn es um die Beziehung zu Jesus geht, macht für mich diese Anweisung wirklich Sinn. Trachte zuerst nach deiner Beziehung zu Jesus und dann wird sich alles andere daraus ergeben. Und dann ist die enge Pforte nicht mehr so eng. Der schmale Weg ist nicht mehr so schmal. Weil es nicht um jede Menge Entbehrung und Leiden geht, sondern weil es um Beziehung zu Jesus geht. Und der hat uns versprochen, dass er uns das wahre Leben geben möchte in vollem Umfang. Ihr müsst nur mal Johannes 10, Vers 10 lesen. Ne? Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen, hat Jesus damals gesagt. Nach meiner Meinung werden die Worte aus Matthäus 7, 13 und 14 schon im Psalm 1 beschrieben. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und das wiederum erinnert mich an die Worte aus Johannes 10, Vers 10, wo es um Leben und volle Genüge geht. Also der schmale Weg ist gar nicht so schmal, wie er auf den ersten Blick aussehen mag. Auf diesem Weg gibt's nur eine einzige Bedingung, an die wir uns halten müssen. Christsein ist so einfach. Eine einzige Bedingung, an die wir uns halten müssen. Und die ist, nur ein einziger hat das Sagen in deinem Leben. Das bist nicht du. Das ist der Heilige Geist. Ein einziger hat das Sagen in deinem Leben. Paulus drückt es in Galater 2, Vers 20 so aus, ich lebe doch nun nicht ich. Ein anderer hat das Sagen. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Denn was ich lebe, jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das ist die Lebensart, die dich sicher zum himmlischen Ziel bringen wird. Und dann noch der zweite Tipp, den ich uns mitgeben möchte, um einfach diese Aussage des Predigtthemas in unser Leben zu integrieren. Der Apostel Paulus gibt uns in Epheser 2, Vers 10 folgende Worte mit auf den Weg. Denn wir sind sein Werk. Hier steht im griechischen Wort, das heißt Meisterstück. Also wenn der Meister seine Prüfung macht, dann macht er nicht irgendwas, bastelt er da dahin, sondern dann macht er ein ganz edles Werkstück. Aus den besten Materialien. Super zu gebrauchen. Das seid ihr. Jeder von euch ist ein Meisterstück Gottes. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Manche sagen, ach Hans Werner, das ist mir viel zu unkonkret. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, das stimmt schon. Wäre da nicht eben diese Aussage aus Matthäus 6, 33, wo uns nahegelegt wird, eben eine innige Beziehung zu Jesus zu leben, aus der sich die Dinge des Lebens ergeben? Worum geht's also bei diesem Satz von Paulus auf Epheser 2? Ich habe es in meiner Predigten als Beispiel hin und wieder mal gebracht, dieses Beispiel vom roten Teppich. Wenn die Politiker zu irgendeiner großen Sitzung gehen, wenn die Stars und Sternchen zu einem Filmfestival gehen, so einen roten Teppich aus guten Werken hat Gott für uns ausgelegt. Und unsere Aufgabe ist es nun, unsere Ziele und unsere eigenen Vorhaben aufzugeben und nach den Zielen und Aufgaben zu suchen, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und auf diese Weise bleiben wir auf jeden Fall auf dem schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wird uns nichts und niemand aufhalten können. Und Menschen werden dadurch gesegnet. Ich komme zum Schluss. Unser heutiges Thema, lebst du noch oder stirbst du schon? Ausgangspunkt war dieser Bibelvers aus Johannes 12, Vers 24. Es geht um das Weizenkorn, das nur Frucht bringen kann, wenn es stirbt. Und daraus haben sich für mich zwei Fragen ergeben. Warum sollen wir eigentlich unser eigenes Leben verlieren? Damit wir dem Feind nicht auf den Leim gehen. Damit er unser ewiges Leben uns irgendwie stiehlt, indem er uns in die Irre führt. Und wie kann ich das in mein tägliches Leben integrieren? Indem wir unser Leben voll und ganz auf die Leitung des Heiligen Geistes aufbauen. Und er wird uns durch Zeit in die Ewigkeit bringen. Also es ging heute nicht darum, Angst zu verbreiten, dass die Leute sagen, also hey, also was du heute sagst und das macht mir Angst. Nein, darum geht's gar nicht. Es ging mir einfach darum, aufzuzeigen, du musst dein Leben in der Verantwortung vor Gott führen. Und dass wir diese Aufgabe nur in enger Beziehung mit Jesus überhaupt bewältigen können. Wer sein Leben selbst bestimmen möchte, wird es nicht schaffen. Ganz egal, welche frommen Werke, Taten, Wunder oder so er getan hat. Lasst uns deshalb ganz intensiv mit Jesus leben. Unser Leben nur von ihm allein bestimmen lassen. Nur die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir darin leben können, ganz egal, was Menschen davon halten. Es geht nicht um unseren Ruf bei den Menschen, sondern um unseren Ruf bei Gott. Wir hören auf Jesus, auch wenn er zu uns durch andere Menschen spricht. Tut er doch. Auch wenn er zu uns durch Umstände spricht. Wenn er zu uns durch sein Wort spricht, hören wir auf Jesus und tun nach seinem Willen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur auf diese Weise werden wir für immer auf der Seite des Siegers sein. Davon bin ich überzeugt. Amen.